Mir ist vorher einfach noch in den Sinn gekommen, dass es mich manchmal ein bisschen traurig macht, dass die Leute sich so schwer tun mit dem Buss, weil ich das als etwas extrem Heilsames und etwas sehr Befreiendes erlebe. Und ich beobachte manchmal, dass mir, ja, dass viele Leute eben nicht mehr an einen Gott glauben, weil ich denke, Vergebung zu empfangen von einer höheren Instanz, wie auch immer man der dann sagt, jetzt, ich sage Vater im Himmel, dass das enorm befreiend ist.
Ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn das gelingt, ist es eine sehr befreiende Erfahrung. Wobei ich glaube, die allererste Form ist, dass man sich selber vergeben kann. Also, dass ich mir selber vergeben kann, dass ich mit mir selber barmherzig sein kann und sich nicht dauernd das, was man vielleicht verpasst hat oder vermasselt oder ungut gemacht, dauernd vorwirft.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Unser Podcast «Glaubenssache» macht eine Sommerpause. Am 27. August gibt es wieder eine neue Folge. Das ist eine lange Zeit, das ist mir bewusst. Darum möchte ich euch auch über die Sommermonate etwas liefern, und zwar ein «Best-of-Glaubenssache». Ich habe ein paar Folgen rausgesucht, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Oder auch solche, die bei euch hohe Wellen geschlagen haben. Heute tauchen wir nochmal miteinander ein ins Thema Buß. Unbeschwert und leicht durchs Leben gehen, das ist, glaube ich, der Wunsch von jedem Mensch. Aber häufig belastet uns Sachen in unserem Inneren wie ein schwerer Rucksack auf dem Rücken, begleitet sie uns ständig. Wenn man vielleicht einen Fehler gemacht hat, wenn man etwas gemacht hat, was man nicht hätte machen sollen, für das gibt es den Buß, den Moment, wo man seine Fehler zugibt und von Gott Vergebung dafür kann empfangen. Über diese Glaubenspraxis reden wir heute, und das mache ich mit meinen beiden Gästen heute. Einerseits mit der Barbara Amon-Betschat, reformierte Pfarrerin von Oberwinterthur. Herzlich willkommen, Barbara, schön bist du da.
Danke.
Und mit dem Niklaus Kuster, Kapuziner im Kloster Rapperswil da im Kanton St. Gallen. Und da sind wir auch heute für die Aufnahme mit wunderschönem Blick auf den Zürichsee. Einmal Goldküste, die andere Seite so für mich als Pfnüsselküstenkind. Also danke, bist du auch dabei, und danke, dürfen wir da sein, Niklaus.
Schön, sind wir gekommen. Allerdings, wir sind zwischen den Pfnüssel- und Goldküste. Wir sind so neutral, würde ich sagen.
Gut, aber der Blick geht über, oder? Auf, genau. Wie geht es euch heute so? Beschwingt oder eher noch schnell den Termin reingemostet? Wie kommen wir da so dahin?
Ja, es ist schon eher, also beschwingt wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben bei mir, weil ich auch nachher dann gerade weiter muss an der Tagung. Aber ich habe mich sehr gefreut und bin gewundert, ja.
Und du so? Du bist ja noch daheim, gell?
Ich bin natürlich sehr entspannt, schön sind ihr so entgegengekommen und hierher gekommen. Wir haben heute einen Intensivtag in der Gemeinschaft. Ich habe jetzt einfach das Mittagessen ausgelassen, aber ich bin sehr entspannt und freue mich jetzt auch auf das Gespräch.
Da sind wir, glaube ich, alle gleich mit dem Mittagessen. Entweder vorher, nachher oder was auch immer. Aber wir sind jetzt alle da und lässig können wir das machen. So ein bisschen noch als Einstiegsfrage würde mich wundern, wann sind ihr denn das letzte Mal so an dem Punkt gewesen, wo ihr gedacht habt, so das Rucksäckli, oder, wo man mit sich trägt, an Lasten, das muss ich jetzt bewusst wieder mal lernen. Gibt es da so einen Moment, wo man überhaupt kann definieren kann? Oder ist das mehr so ein bisschen, es passiert einfach? Was würdest du sagen als Pfarrerin, wo manchmal auch die Lasten von anderen muss mittragen vielleicht?
Ja, also bei mir ist es gar noch nicht lange her. Es war gerade letzte Woche gewesen. Ich bin eine Woche, hatte ich Ferien gehabt, und ein paar Tage bin ich ins Kloster gegangen, so ein bisschen wie die Natur zu machen, so ein bisschen in die Winterruhe zu kommen, in die Stille. Und ja, es waren strenge Weihnachtstage gewesen und auch Beerdigungen. Und ich wollte Kraft danken für die Passionszeit, die bald dann auf uns zukommt. Und so in der Stille bin ich von Gott auch in Buß geführt worden und durfte Vergebung empfangen.
Bei dir, Niklaus, ich glaube, so als Kapuziner im Alltag ist das ja auch immer wieder mal omnipräsent in diesen Ritualen oder in diesen Tagesabläufen, die ihr je nachdem habt.
Ja, also was mir selber sehr gut tut, wir haben jede Woche einen freien Tag. Und das ist, für mich ist es immer ein Wandertag, wo ich früh weggehe, den ganzen Tag unterwegs bin, in der freien Natur. Und das ist für mich auch ein Tag, wo ich sehr gut auf Distanz gehen kann, ein bisschen schauen, was war, was kommt, mein Leben sortieren. Man kann dann auch sehen, was ist jetzt nicht stimmig, was ist störend gewesen, allenfalls, was möchte ich verändern. Also es ist eine Form, die ich sehr, sehr geniesse. Als Bruder hier in der Gemeinschaft erlebe ich 6 Tage in der Woche Gemeinschaft und dann eben einen Tag ganz persönlich. Und das ist dann für mich ein bisschen der Tag auch von der Revision de vie, wo man ein bisschen schauen kann. was läuft und wie läuft es und was läuft vielleicht nicht so rund, was möchte ich vielleicht auch verändern. Also. Und ein Wüstentag ist immer auch ein Tag vom Gebet natürlich. Man ist dann mit sich unterwegs und mit dem Du, wo einem überall begleitet.
Genau, da kann ich natürlich als vierfacher Familienvater mit vier kleinen Kindern, ist das bei mir komplett entgegengesetzt. Also wenn ich überhaupt einmal Zeit habe, zum Reflektieren, ist das schon ein Geschenk, aber es ist jetzt nicht so, dass es viel vorkommt. Aber bei mir ist es mehr so spontan im Alltag, wenn das Gewissen einem wieder mal etwas rüberbringt, was vielleicht nicht so sauber gelaufen ist, dass man dann einen Moment kann innehalten kann und nochmal reflektieren und auch so ein bisschen Gott suchen in dem hinein und auch innerlich wieder Buß tun. Und
vielleicht kann ich noch
ja, ergänzen. Kannst du gerne noch ergänzen. Ja.
Ergänzen. Wir natürlich in der Gemeinschaft vier stille Zeiten am Tag. Also morgen drei Viertelstunde das Morgengebet und eine halbe Stunde Meditation, am Mittag wieder eine Viertelstunde, am Abend wieder praktisch drei Viertelstunde mit einer halben Stunde Meditation und jeden Abend um 9:30 ein Nachtgebet. Mhm. Und das ist meistens ein Lied, ein Impuls und dann sicher 10 Minuten Stille. Und das ist eine ganz gute Art, den Tag auch nochmal vorbeiziehen zu lassen und den Tag auf eine gute Art auch abzurunden. Und das ist natürlich auch ein Moment, wo man, klar, wo man innehaltet, wo man vielleicht auch spürt, oh, dieses und jenes möchte ich jetzt nicht unbedingt mitschleppen, das möchte ich ablegen. Also ist auch, vielleicht die täglichen Gebetszeiten sind fast noch wichtiger als der Wüstentag.
Ja, das glaube ich, ja. Das kann man sich ja auch als jetzt Mensch, der nicht in so einer Gemeinschaft ist, zu Herzen nehmen. Vielleicht einen Moment, um den Tag abschliessen, ein bisschen runterfahren. Das müssen wir ein Stück weit alle. Eben Begriff Buß ist ja so ein Begriff, der heute nicht mehr so geläufig ist, würde ich sagen, oder nicht mehr alle kennen. Jetzt zuerst einmal, tun wir doch mal den Begriff definieren, Buß. Was bedeutet das überhaupt? Was würdest du sagen, Barbara?
Ja, also für mich ist Buß in erster Linie Umkehr. Also in dem, dass ich irgendwie erkenne, dass ich irgendwie ein bisschen auf dem Holzweg bin. Ja, und irgendwie da also irgendwie Sachen möchte ändern. Es hat mit Ruhe zu tun. Und dann irgendwie vor Gott bekennen, was krumm gelaufen ist und um Vergebung bitten. Und dann hoffentlich will ich dann besser machen. Aber ich denke, das ganze Leben ist immer wieder eine Umkehr. Also das ist nicht mit einmal da. Mhm. Sondern eben, wie der Niklas gesagt hat, wenn man unser Vater betet, dann ist es ja dort, jeden Tag beten wir um Vergebung.
Gut, ich denke, es gibt ja einen profanen Begriff von Buß. Wenn man sagt, ich habe einen Buß eingefangen, ist jetzt nicht gerade die höchste Freude, oder? Nein, es gibt ja auch Leute, die sagen mir jetzt, habe ich jetzt auch wieder gehört im Januar, oder gesagt, du, ich habe über Weihnachten und Festtag habe ich ein bisschen zu viel gegessen und jetzt büsse ich es. Entweder muss ich jetzt abmagern oder muss neue Kleider kaufen. Also ich muss es nicht, ich bin ohnehin von Natur aus mager.
Das zeigt, dass der Begriff doch noch auf eine Art und Weise doch auch noch präsent ist.
Er ist eben präsent.
Im Verkehr mit einer Geldbuße, das will niemand haben, oder? Oder genau. Eben büssen, ich muss jetzt büssen, entweder vom Gewicht oder weil es mir nicht so gut geht, weil ich Magenbeschwerden habe, weil ich zu viel gegessen habe oder so. Ja,
ja, es ist auch... Ich habe noch eine Weisheit von meinem Vater in den Ohren, der gesagt hat, 3 Sachen kommen nicht zurück. Die verpasste Gelegenheit, das gesprochene Wort und der abgeschossene Pfeil. Oder er hat es gerade umgekehrt gesagt, also der abgeschossene Pfeil, das gesprochene Wort und die verpasste Gelegenheit kommt nicht mehr zurück. Da kann man auch sagen, ich muss es büssen. Also wenn ich eine Gelegenheit verpasse oder wenn ich ein Wort vielleicht zu schnell und zu unbedacht sage, das kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Und insofern ist das Profane, das ganz weltliche Reden von Buß, das ist schon, denke ich, immer noch sehr, sehr präsent. Also wie Barbara gesagt hat, meine Auffassung oder meine Orientierung ist natürlich das christliche Verständnis oder das biblische Verständnis. Und da ist es tatsächlich vom Griechischen her Metanoia. Das ist eigentlich eine Neubesinnung, also eine Umkehr oder eine Neuorientierung, die ich aus einem Fehlverhalten heraus gewinnen kann. Und Latinisch hat man dann das übersetzt mit Penitentiam facere, also Buße tun. Und Penitentia, meint, das haben wir auch noch im Strafvollzug in Justizanstalten und so. Das ist sehr einseitig geprägt. Aber biblisch gesehen, also die ersten Worte von Jesus im öffentlichen Wirken nach Markus. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Und glaubt an das Evangelium. Und das Wort kehrt um, ist Metanoia. Also richtet euch aus auf das, was kommt und auf die Zuwendung und auf die Gegenwart Gottes. Richtet euch aus. Und wer Wer halt die Richtung verloren hat, muss sich neu orientieren. Also ich verstand Buß religiös, natürlich christlich jetzt, als eine Ausrichtung, eine neue Ausrichtung. Und wenn es nötig ist, eben auch eine Umkehr. Wenn man merkt, man geht in die falsche Richtung, dann muss man umkehren. Oder man muss Kurven finden. Also.
Von wo glauben Sie, kommt das Ritual, das Buß tun? Wo sind da die Ursprünge?
Gut, da könnte ich als Kirchengeschichtler natürlich mal sagen, es kommt aus der frühen Kirche, dass es eine Zeit der Buße gibt, allerdings nur für schwerste Verfehlungen, also Raub, Mord, Ehebruch und Glaubensverrat. Das sind Gründe gewesen, warum er jemandem gesagt hat, du musst eine Zeit der Buße, wo dann auch abgemessen war, je nach Vergehen, du musst eine Zeit der Buße auf dich nehmen. Das sind eigentlich bei ganz groben Verletzungen, sagen wir jetzt von einer Person oder von der Würde von einer Person oder auch von der Gemeinschaft. Und das haben wir eigentlich immer noch im Strafvollzug, wenn jemand eine Bank überfällt und noch Menschen verletzt, oder? Dann kommt er entsprechend Knast über. Mhm. Und der Sinn ist ja nicht nur, der wird jetzt gestraft für das, was er tun hat, sondern der Sinn vom Strafvollzug ist ja auch, dass jemand sich verändert. Also Gefängnisseelsorgerinnen, genau. Seelsorger, die arbeiten, oder Psychologinnen, Psychologen arbeiten ja intensiv daran, dass ein Mensch eine neue Ausrichtung bekommt, dass er anders weitergeht nach dieser Zeit, als er vor dieser Zeit war. Man kann sagen, unser Justizvollzug hat sich ein Stück weit an dieser frühkirchlichen Praxis orientiert. Dass es in der katholischen Kirche dann zu einem individuellen Bußsakrament geworden ist, also Beicht zum Beispiel, das haben die irischen Mönche importiert, die das Festland missioniert haben, christianisiert. Und die haben eigentlich die frühkirchliche Praxis, die nur für schwere Vergehen war und einmalig im Leben, haben sie auf ihre Klosterordnung angewendet und gesagt, wer das Gemeinschaftsleben stört, der muss das in Ordnung bringen. Und dann hat man angefangen, Beicht einzuführen. Also jeder Mönch musste regelmässig Standortbestimmung machen und sagen, was ist alles nicht gut gelaufen. Andere Mönche hatten dann die Gelegenheit, das noch zu ergänzen, wenn der eine ein bisschen blind war. Und dann hat eigentlich der Abt dann eine entsprechende Buße festgelegt. Aber auch das hat therapeutische Funktion gehabt, dass man sich neu besinnt und dass man auch die an der eigenen Lebenspraxis arbeitet. Und das haben dann die irischen Mönche in Europa im frühen Mittelalter auf die Seelsorge angewendet und der christlichen Gemeinde beigebracht und gesagt, du musst jede Woche oder, ja, oder alle zwei Wochen musst du schauen, was ist alles schiefgelaufen, musst es aussprechen und du kommst eine entsprechende Buße auferlegt über. Aber da hat die frühe Kirche, die hat den Kopfstand gemacht über die Entwicklung. Und man kann sagen, sie hat dann auch zum Teil auch problematische Züge angenommen, indem sich dann ein Seelsorger zum Gewissen gemacht hat über seine Gemeinde oder über seine Schöfli, wie man gesagt hat. Also der Seelsorger hat dann können abschätzen, was ist gut, was nicht und wie gehen wir mit dem um. Und da hat die Reformation zum Glück eine Korrektur gebracht, weil das ist im Grunde genommen sehr, sehr weit weg von der biblischen Botschaft, also die Art Bußpraxis vom späten Mittelalter.
Also ich, mir kommt noch in den Sinn, es hat ja, Jesus hat ja auch schon gesagt, tu Buße und glaubt an das Evangelium, oder Markus
1,14.
Genau.
So, wie ich es verstanden habe, jetzt von der Evangelie her, ist ja eigentlich nicht die Idee gewesen, dass der Mensch, nachdem er umgekehrt ist und mit der Taufe ja die Umkehr besiegelt worden ist, dass er dann wieder in die Sünde geht. Also die Idee war ja eigentlich, dass du nachher eben quasi ein sündenfreies Leben führst, nachdem du umgekehrt bist. Und dann hat man gemerkt, also ja, und man ist davon ausgegangen, dass Jesus bald wiederkommt und man dann eben als gereinigter Mensch kann warten auf seine Wiederkunft. Und dann ist das ja wie, dann halt nicht passiert, ist länger gegangen, als dass sie es gedacht haben. Und so hat man dann irgendwie eben versucht, Lösungen zu suchen, was man dann jetzt halt wieder macht mit diesen Menschen, die wieder zurückgefallen sind oder eben jemand umgebracht hat, ja. Das Beispiel, das du aufgeführt hast. Was ich noch spannend finde, ist, dass es ja in der Zeit der Wüstenväter, früher im Mönchtum, dass es dort ja auch noch Praxis gegeben hat, dass, wenn man selber gesündigt hat, dass man einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter gesucht hat und man dann bei dieser Person die Sünde bekannt hat und eine Vergebung zugesprochen bekommen hat. Es ist dann ein bisschen verloren gegangen, in der Geschichte, wie du es vorher ausgeführt hast. Aber für mich jetzt ist das so etwas Wichtiges, was ich auch versuche, in meinem Alltag wieder umzusetzen und anzubieten, dass von einem Mitchrist die Sünde bekennen und den Zuspruch überzukommen, dass mir Gott vergeben hat.
tatsächlich ist es so, man kann sagen, die Wüstenväter oder Wüstenmütter, die es ja auch gibt, die haben natürlich das erste Mal mit sich selber einen langen Weg gemacht und haben eine tiefe Menschenkenntnis auch gewonnen durch das, indem sie sich einfach der Wüste ausgesetzt haben. Man kann auch sagen, ganz allein auf Gottes Freundschaft gebaut und auf nichts anderes. Das hat zum Teil recht radikale Prozesse in Gang gesetzt, also auch von sich selber erkennen, erkunden, das Leben neu in die Hand zu nehmen. Und darum sind die auch so gesucht worden, als wirklich Menschen, Menschenkennerinnen, Menschenkenner. Und tatsächlich, das haben wir in der Schweiz erlebt mit dem Bruder Klaus noch im späten Mittelalter, dass man sagt, so ein Gottesfreund oder eine Gottesfreundin, die hat auch eine gute Distanz, wenn sie so ein bisschen in der Stille lebt, die Person, eine gute Distanz zum Alltag der Menschen. Also die Wurzeln von der Beichtpraxis. Interessant ist auch, dass das nicht Priester sind, sondern Laien. Mhm. Also es ist nicht in dem Sinne ein Sakrament gewesen, dann nach heutigem Verständnis von der katholischen Kirche. Aber diese Praxis, die ist heute sehr, sehr gefragt in der spirituellen Begleitung. Mhm. Also in dem Sprechzimmer, wo wir sind, da kommen immer wieder Leute, die jetzt nicht ein Beichtgespräch suchen, sondern ein Begleitgespräch. Und da ist Beten natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Also Bitte, Dank, Sagen ist sehr, sehr hilfreich. Auch wenn es nicht mehr jetzt die Form hat von früher, so mit Beichtstuhl und ritualisiert. Also geistliche Begleitung oder spirituelle Begleitung, das hat ja zu tun mit das Leben anschauen, sich neu ausrichten, allenfalls auch sehen, wo kann ich optimieren.
Das ist auch eine unglaublich spannende Geschichte, so die Geschichte von dem Mönchtum mit den Wüstenvätern und so, habe ich auch in den Genuss kommen und da ist sehr viel Reichhaltiges drin. Was mir noch so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, jetzt Buss hat ja auch viel mit dem Gewissen zu tun, oder das Gewissen spielt da eine Rolle. Inwiefern würdet ihr da die Rolle vom Gewissen in dem ganzen Prozess von der Buss definieren? Barbara, was würdest du sagen?
Ja, also jetzt in unserer Tradition ist es jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass ich mein Gewissen erforschen muss, um Buße zu tun, sondern wir gehen davon aus, dass der Heilige Geist uns überführt und so zu meinem Gewissen redet und dass ich innerlich berührt bin und dann eben das Buße zu
folgen. Also auch durch so Impulse von innen, die
genau.
wir bekommen.
Ja, genau, aber, so wie du am Anfang auch ein bisschen gesagt hast.
Genau.
Ich habe mir vorher noch überlegt, ob ich vielleicht noch ganz kurz etwas dazu sagen soll, wie wir Reformierte.
Unbedingt,
oder jetzt von der Geschichte her, weil du hast ja vorher das so schön so einen Bogen gemacht und erst bei der Reformation haben wir dann aufgehört.
Das ist schon gerne.
Und ich habe jetzt wieder ergänzen, so ein bisschen den Impuls, da noch etwas dazu zu sagen.
Du kannst es gerne ergänzen und sonst gehen wir nachher nochmal auf das ein mit dem Gewissen.
Ja, ja, genau. Also nur ein kleiner Exkurs. Ja, ich kann einfach sagen, dass der Zwingli dann sich schwer getan hat mit dieser Pflicht, mit dieser Beichtpflicht. Und dem Sakrament. Und er hat das Sakrament abgeschafft, weil das eben einerseits, ja, vom Papst gefordert gewesen ist, weil es Pflicht gewesen ist. Und weil es halt eben auch mit Bußleistungen verbunden gewesen ist. Ablassbrief und all diese Sachen kennen wir ja. Und das eben ein Priester hat die Vergebung müssen zusprechen. An dem hat er sich sehr gestört und darum hat er das Sakrament abgeschafft. Aber er hat nicht die Beicht abgeschafft. Und wir Reformierten haben eigentlich drei Beichtformen. Die erste Beichtform ist die Allgemeinbeicht im Gottesdienst. Leider ist die teilweise verloren gegangen. Wir praktizieren das nicht mehr so, wie man es in einer Messe praktiziert. Dann die Herzensbeicht, so die innere Beicht, dass man von Gott geht und direkt mit ihm, vor ihm bekennt und um Vergebung bittet. Und dann auch das Trostgespräch, das dann eben in dieser Tradition anknüpft von diesen Wüstenvätern und Wüstenmüttern, dass man zu einem Bruder und einer Schwester geht und dort die Ermutigung zugesprochen bekommt. Also die drei Beichtformen, von denen hat der Zwingli geredet und die sind am Anfang auch praktiziert worden und leider ist die eine oder andere ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Gehen wir zurück zum Gewissen. Was würde jetzt sagen, wie wichtig ist die Rolle von dem Gewissen in der Buße? Ich glaube, wir auch nicht würden selber erkennen, oder du hast vorher schon gesagt, der Heilige Geist tut es ja mehr. Aber gleich auch, ich glaube, wenn man jetzt ein abgestumpftes Gewissen hätte, dann würde man ja wahrscheinlich nie mehr an den Punkt kommen, wo man Buße tut. Oder? Also es gibt ja so auch die Punkte, dass man sich so selber kann abhärten kann, dass man nicht mehr irgendwie in eine bußfertige Haltung oder in ein bußfertiges Herz, kann man auch sagen, reinkommt, oder?
Ja, also ich glaube eben, oder für mich ist eine ganz einfache Umschreibung von Sünde, ist eigentlich das, was mich entfremdet von mir selber, von Menschen oder auch von Gott. Und ich glaube, wenn man sensibel ist oder versucht, sensibel wahrzunehmen, dann kann man das spüren. Was tut mich entfremden? von mir selber? Wo bin ich nicht mehr ganz bei mir und nicht mehr ganz auch in mir? Oder wo gibt es Entfremdung in Beziehungen? Oder wo habe ich mich vielleicht auch von Gott entfremdet? Und wenn ich das spüre, ich glaube, das zeigt mir auch Leben in Fülle, das uns verheißen ist. Das ist ganz wesentlich von Beziehungen abhängig. Also auch von der Beziehung zu mir selber. Von zwischenmenschlichen Beziehungen, von der Gottesbeziehung. Und wenn ich spüre, so, da ist es, glaube ich, wirklich gut, herzuschauen und Schritte zu machen, damit eine Entfremdung nicht bleibt. Ich würde es ganz ähnlich sagen wie du, Barbara. Für mich gibt es eigentlich die innerste Wahrnehmung. Also, was sagt mir mein Innerste? Oder wie geht es meinem Innersten so, wie reagiert mein Innerste auf mein Leben und auf das, was passiert? Ich glaube tatsächlich, wir sind alle Wohnung von der Geistkraft. Und der Heilige Geist, die Geistkraft ist in unserem Innersten und redet in unserem Innersten. Insofern ist nur schon mal ich her und zu mir selber kommen, ist bereits eine Form von Wahrnehmen. Wie redet die Geistkraft, das Göttliche im Innersten? Was ist da die Botschaft? Und für mich ist das auch die Stimme letztlich vom Gewissen. Für mich ist allerdings auch, das Göttliche ist ja nicht nur in unserem Innersten, es ist auch über allem. Und ich, das ist schon so, wenn ich es unser Vater bete oder das Vater unser, je nach Tradition, dann hat das für mich immer gerade unmittelbar auch Auswirkungen in der Frage, wer sind meine Geschwister? Wenn ich das auf dem Luzerner Bahnhof am Morgen oder auf dem Weg an die Uni, für mich so sage, unser Vater, unser Vater, dann habe ich die Illustration, wer meine Geschwister sind, all die Menschen, die hier vorbeilaufen. Oder dann die Studierenden, die ich kurz nachher in der Vorlesung habe, das sind meine Geschwister. Und zu sehen, ist der Umgang stimmig? Gehen wir gut miteinander um? Also ich kann nicht unser Vater beten und gleichgültigen Menschen vorbeigehen. Und wenn ich das mache, dann tut mir das leid, weil ich merke so, Gott, ist das nicht egal, wie es den Menschen um mich herum geht. Oder das andere ist natürlich, wir hören jeden Morgen das Tagesevangelium hier. Das nehme ich mit in den Tag hinein. Und der Franz von Assisi, mein Vorbild, unser Gründer, der sagt mir, folgt den Fußspuren von Jesus. Ich versuche, in seinen Fußspuren zu leben. Und wenn ich das Tagesevangelium mit in den Tag nehme, dann habe ich eigentlich jedes Mal auch einen Input, was heisst Nachfolge? Was heisst es, Schwester oder Brüder von Jesus zu sein in dieser Welt? Und ab und zu herzuschauen und zu sagen, entspricht das, was ich tue, dem Vorbild? Bin ich wirklich in den Fußspuren von Jesus oder laufe ich sonst irgend in einer Spur? Also es sind unterschiedliche Arten, wie mein Gewissen reagiert, oder?
Ich würde das auch sehr noch unterstreichen. Also für mich ist auch, wie gesagt, der Heilige Geist, der zu meinem inneren Mensch redet, ein Teil davon. Und das andere ist wirklich das Lesen vom Evangelium oder von der Bibel. Also da merke ich dann plötzlich, dass eine Diskrepanz zu meinem eigenen Leben ist. Und auch das, der Heilige Geist, der durch das Wort durch zu mir redet, genau, mich dann wieder in Buß führt.
Die Bibel auch als ein Spiegel. Oder?
Ja, genau.
Das, ja, das
genau,
ist auch unbedingt, ja, sehr ein sehr wertvoller Indikator, wo ja, man so steht.
Ja, ja, genau.
Was soll denn Buß bewirken?
Gut, ich selber, ich merke, ich brauche das Wort Buß nicht, wenn es um meine Spiritualität geht. Es ist wirklich Umkehr oder Heimkehr oder Neuorientierung. Also ich gehe eher vom griechischen Wort aus, von der biblischen Botschaft. Weil für mich ist die ganze Bußentwicklung ist belastet. Also sowohl profan belastet. Ich glaube nicht, dass Gott ein Richter ist, der uns irgendwelche Bussen aufleitet und Knast verordnet. Oder eben alternative Formen von Abbüssen. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Aber du hast Markus zitiert, Markus 1, 14, 15, die ersten Worte, oder? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes kommt näher. Das ist eine Aussage, die drinnen ist, Gott wendet sich zu, bedingungslos. Gott wirbt um uns Menschen, er wendet sich zu, bedingungslos. Unsere Aufgabe ist es, Metanoia, geht in euch, richtet euch neu aus und glaubt, verlönt euch auf die Botschaft. Also richtet euch neu aus. Das ist so ein bisschen mein Wort. Und ich tue es eher ein bisschen von der Bußzeit unterscheiden, weil nach der frühen Kirche sind das wirklich Leute, die immer absolute Schieflage sind. Die brauchen eine Bußzeit oder Bußübungen. Ich selber tue das ein bisschen unterscheiden und sage so, der Negativklang von Buß, den wir vom Strassenverkehr haben und von anderen Feldern, wo man Bussen einfangen kann, belastet oder verdunkelt die biblische Botschaft. Darum brauche ich einfach andere Worte.
Aber du hast ja gesagt, dein Gottesbild ist nicht so, dass es einen Gott gibt, der uns die Last, die Buß auferlegen. Aber man kann es ja auch so sehen, es ist ja jeder eigentlich für sein eigenes Leben verantwortlich. Und wenn man die Last auch wieder abgeben kann, hilft zu einem auch selber weiter, oder? Was würdest du sagen, was Buß kann bewirken?
Also ich finde auch, das Wort Buß ist ein bisschen schwierig.
Wenn wir einen neuen Begriff nehmen von jetzt
an. Ja, es gibt einfach so Begriffe, die sehr schwierig sind, wie Mission oder jetzt eben Buß oder so.
Genau. Wo halt, nicht mehr so geläufig einfach, genau.
Ja, aber für mich persönlich ist es schon etwas, also ein Gnadengeschenk, etwas, das Erleichterung schafft, das mich wieder mit Gott versöhnt. Also wir gehen ja von dieser Umkehr aus. Also ich bin nicht mehr fokussiert und ausgerichtet auf Gott, habe mich irgendwo verfangen und kehre eben um und richte mich wieder nach Gott aus, um meine Beziehung zu ihm wieder hergestellt zu bekommen. Und das hat zur Folge, dass einerseits ich mit Gott wieder versöhnt leben darf, aber auch mit mir selber und mit meinem Nächsten. Und für mich hilft es mir sehr, auch einen barmherzigen Umgang zu finden, oder? Indem dass ich immer wieder merke, ich brauche Vergebung und ich bin ein sündiger Mensch, auch wenn das auch ein schwieriges Wort ist. Hilft mir das trotzdem, aber immer wieder aus dieser Barmherzigkeit und aus dieser Gnade raus können zu leben und die Vergebung können zu empfangen, auch wenn ich vielleicht dann am nächsten Tag wieder den gleichen Misstritt mache. Aber ich glaube gleich, dass Gott mich auf dem Weg begleitet und da auch immer wieder neue Kraft schenkt, um so zu leben, wie er es gedacht hat.
Also vergib mir, wenn ich das Wort Buß noch nehme. Oder vielleicht kann man es auch sagen, eben Lasten loswerden oder so. Gehen wir doch ein bisschen ins Praktische rein. Wie kann man das konkret machen? Eben Buß tun oder Lasten loswerden? Was sind da so gängige, gute Praktiken, die ihr könnt empfehlen oder auch selber schon gute Erfahrungen damit gemacht haben?
Also die eine ist ganz individuell, dass ich kann sagen, ich stelle mich ins Licht Gottes. Da kann mir dann auch Mengen Schatten natürlich kann mir auch bewusst werden, wenn ich das mache. Aber das hat durchaus auch mit den meditativen Zeiten zu tun, die wir hier haben. Ich bin da und ich stelle mich neu ins Licht Gottes. Das kann mir Klarheit geben, sehr schöne Klarheit über das, was in meinem Leben geschenkt ist und was gelingt. Das kann aber auch aufzeigen, das und dieses. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten dran. So. Aber das ganz persönlich, ich darf mich immer wieder ins Licht Gottes stellen. Und das andere ist schon auch Begleitung, also die spirituelle Begleitung. In dem Sinn, dass das Gespräche sind, wo mir ein Gegenüber auf eine ganz gute Art Spiegel ist. Also meistens, ich brauche keinen Rat. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir hilft, gut zu schauen. Und man sagt dem auch in der spirituellen Begleitung, wirklich Spiegel sein, sehr wohlwollend, einfühlsam, klar auch. Also es kann durchaus in so Gesprächen kann mir auch jemand mal aufzeigen, das und dieses blende ich aus, oder? Oder tue ich verdrängen.
So. Das ist ja ein Begriff, den man in der Psychologie kennt, ja, oder so, das Spiegeln genau. Mit einem Gegenüber. So, ja.
Da ist wie ein anderes ein Setting. Also für mich ist eine spirituelle Begleitung ist eine Art wie ein Emausweg. Zwei Menschen reden miteinander. Bei der Begleitung ist es dann ein spezielles Gespräch. Also eine Person findet volle Aufmerksamkeit, kann formulieren, was sie bewegt, was sie beschäftigt, was sie vielleicht auch mit sich schleppt. Und die andere Person spiegelt. Also geht mit, spiegelt. Und das Vertrauen natürlich, da ist noch ein Dritter da. Also wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mit unter ihnen. Das Vertrauen, das spielt schon auch mit. Und zu sagen, entscheidend ist eigentlich nicht, bin nicht ich als Begleitperson, sondern entscheidend ist der Auferstandene, der mit uns ist und der unsere Wege begleitet. Und ich bin ja nicht Priester, also auch in der katholischen Kirche habe ich jetzt nicht die Lizenz für Sakramentenspendung. Ich finde das für mich persönlich eine ganz gute Freiheit. Aber jeder Mensch kann den Auferstandenen eigentlich mit ins Boot holen in solchen Situationen und sagen, man kann dann entsprechend beten. Und natürlich die Wirkung ist ganz ähnlich, wie wenn man sozusagen die Vergebung zugesprochen bekommt. Immer so Gespräche, wo es um Neuausrichtung geht, dass man mit einer neuen Klarheit auf den Weg geht. Das ist ja genau Metanoia, also neue Hinkehr, Umkehr, neue Klarheit, neue Ausrichtung und das Gebet, wo auch das Vertrauen ausdrückt, Gott ist ein Gott, der barmherzig ist, der uns wirbt. Für mich sind die biblischen Vorbilder schon, also wenn ich an Zachäus von Jericho denke, der muss nicht aufzählen, was er jetzt alles schief gemacht hat. Die Zuwendung von Jesus, wo ihn vom Baum abholt und sagt, ich komme zu dir heute essen, die Zuwendung langt, dass er sagt, okay, Ich glaube, ich verteile einmal ziemlich viel von dem Zusammenkraften, von meinem Besitz, verteile ich denen, die ich über das Ohr gehauen habe. Also es braucht nicht eine explizite Gerichtsverhandlung, oder, die ihm aufzeigt, was alles schiefgegangen ist, sondern Zuwendung Gottes oder Zuwendung von dem Rabbi aus Nazareth, das bewirkt ihm einen unglaublichen Prozess. Die Frau am Jakobsbrunnen genau gleich, die hat ein riesen Beziehungschaos. Die Begegnung am Brunnen, das Gespräch am Brunnen, das bewirkt ihr, dass sie beschwingt ins Dorf zurückgeht und ihr Leben neu in die Hand nimmt. Und Jesus hat keinen einzigen Vorwurf gemacht, vielleicht diese und jene Frage gestellt, wo ihr geholfen hat, ihre Situation zu erkennen. Und das sehe ich so ein bisschen, also bei diesen Gesprächen, bei diesen Begleitgesprächen, wo ein Mensch neue Ausrichtung sucht, neue Klarheit, dünkt mich, ist genau die Wirkung.
Würdest du noch etwas ergänzen zu dem? Oder wenn wir vielleicht auf die konkreten Formen gehen, da könnte man auch über Beichte, Seelsorge und so Sachen reden. Wo, in welchen Formen findet dann Buße Anklang, jetzt auch gerade bei euch Reformierten?
Für uns ist aber die Herzensbeicht wichtig. Die bezieht sich auf Psalm 32, wo der David vor Gott seine Schuld bekennt. Das ist für uns Bibelstelle zur Herzensbeicht. Und das Zweite ist der Jakobus 5,16, wo es heisst, wir sollen eben am Brüder und der Schwester die Schuld bekennen, damit sie für uns beten. Das ist das sogenannte Trostgespräch, wo der Zwingli davon geredet hat. Und das ist etwas, was ich auch im Rahmen der geistlichen Begleitung anbiete. Und jetzt eben, wenn jetzt zum Beispiel Exerzitien stattfindet, Exerzitien im Alltag, dann ist immer am Ende von einem Kurs, den wir miteinander das Abendmahl feiern, und auch dort hat es jeweils einen Bussteil, wo man schweres kann ans Kreuz legen und dann eben die Allgemeinbeicht, wo er davor redet, dass man immer einen Gottesdienst feiert, dann könnte die Lasten von Gott bringen. Das sind eigentlich so die drei Hauptbereiche,
wo Seelsorgegespräche, wo du vielleicht auch hast, kann das durchaus auch mal zum Tragen kommen?
Oder? Ja, kann. Aber bei mir kommen die Leute meistens auch in die geistliche Begleitung, so wie es der Niklaus erklärt hat. Und eben, ich komme so ein bisschen aus der ignatianischen Tradition und wir sagen, genau so wie du es gesagt hast, es sind zwei Menschen gegenüber. Der dritte ist Gott und ich bin eigentlich so ein bisschen in einer Nebenfunktion, dass Gott mit dem Mensch in Berührung oder in einer Beziehung kann sein kann, damit eben vielleicht etwas gelöst werden kann. Und das Instrument ist die Spiegelung und das innere kontemplative Beten, dass etwas gelöst werden
darf. Du hast ja auch schon ein bisschen angeschnitten eben mit der geistlichen Begleitung.
Also es gibt immer noch Leute, die tatsächlich auch Beicht in der klassischen Form sehr, sehr schätzen.
Also wo man wirklich so ins Kämmerlein geht und dann hat man so das, wie man es aus dem Film kennt, oder so habe ich jetzt das Bild, jetzt, oder?
Bei uns sind jetzt...
So mit dem Gitterli dazwischen.
Es gibt noch so einen Beichtstuhl, aber der ist ganz selten benutzt, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte nicht gesehen werden.
Einer die älteren Leute wahrscheinlich.
Ja, aber sonst finden die Gespräche auch da statt, wo jetzt wir gerade sind, in einem Sprechzimmer, oder man macht miteinander einen Weg. Es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ich möchte einen Weg gehen und fällt mir leichter. Dann macht man einen Weg, so einen stillen Weg gemeinsam. Im Gottesdienst kommt das natürlich immer wieder, auch sehr schön, auch mit Gesang ausgedrückt, Kyrie, Eleison oder was auch immer, so das Miserere von der See. Also wir haben das auch häufig im Obiggebet noch, dass wir den Tag auch in dem Vertrauen abschliessen, Gott ist ein Gott, der uns mag, der barmherzig ist, der liebevoll umgeht, auch mit unseren Grenzen und Fehlern und so. Und sonst sind tatsächlich sehr die Begleitgespräche, die sehr begehrt sind. Es gibt auch Rituale. Also ich habe mal eine von meinen schönsten gemeinsamen Erfahrungen ist gewesen, dass wir am Karfreitag einen grossen Dornenkranz gestaltet haben mit jungen Leuten. Es war nicht da, nicht in dem Kloster, immer andere. Einen Dornenkranz gestaltet und dann haben wir das, was an uns stachelig ist oder vielleicht auch verletzend und so, das haben wir auf Zettel geschrieben, auf rote kleine Zettel und haben den in den grossen Dornenkranz oder in den Dornenkranz eingeflochten. Und am Ostermorgen in der Osterfeier haben wir den Dornenkranz im Osterfeuer verbrannt. Und die stachelige Sperrung ist leicht geworden. Also auch die Symbolik, unglaublich schön. Aber es gibt natürlich auch Formen. Wir haben heute, also immer eine Stunde, haben wir in der Gemeinschaft eine Supervision. Und die Supervision ist natürlich auch immer eine Erfahrung, wo jetzt halt immer ein grösserer Kreis, jemand von aussen kommt und mit uns schaut, wie sind wir unterwegs und was läuft gut und wo gibt es Störungen. Und das hat dann schon auch einen Umkehrcharakter. Also wenn man so sieht, so, oh je, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so genervt habe mit diesem oder jenem. Und wo man sieht, da muss ich daran arbeiten. Wir machen auch die Supervision, macht einen sehr spirituellen Mensch mit uns, einen geistlichen Begleiter. früher einmal Mönch gewesen, in Einsiedeln. Es ist auch durchaus eine spirituelle Erfahrung, aber es ist jetzt nicht definiert als Bußpraxis.
Vielleicht noch etwas zu dem Trostgespräch, weil das etwas ist, was eigentlich nicht so oft praktiziert wird. Es läuft eigentlich so ein bisschen ähnlich ab wie ein Beichtgespräch. Und zwar, eben, es ist meistens im Rahmen von einer geistlichen Begleitung, dass jemand sagt, ich habe eine schwere Schuld auf mir und ich möchte gerne loswerden. Und dann ist das so, dass man sich darauf vorbereitet auf das Trostgespräch. Also die Person tut zum Beispiel einen Brief schreiben an Gott und schreibt auf, was schwierig ist und wo sie möchte Vergebung empfangen. Und dann findet das Gespräch statt, wenn die Person parat ist. Dann gibt es eine kleine Einführung, dann liest sie den Brief vor. Dann gibt es ein kleines Ritual, dass man den Brief verbrennt, dass man darüber betet und das alles von Gott bringt. Und dann eben der Zuspruch, dass Gott vergeben hat. In dem Moment findet eigentlich dann die Vergebung statt. Und im Zusammenhang mit dem Jakobus-Text redet man dort auch noch von Salbung. Also die Person wird dann gesalbt, damit sie gestärkt wird und auch wieder auf ihrem Weg wieder froh und leicht kann weitergehen. Und mit einem Segen schliessen wir dann ab. Also ein bisschen ähnlich, wie ein Beichtgespräch ist, praktizieren wir das Trostgespräch. Aber eben, das ist noch nicht so bekannt, darum ist es mir jetzt ein Anliegen, das noch kurz zu schildern, was das genau ist.
Das ist super, ja. Jetzt können wir eigentlich so ein bisschen noch die Frage klären, was löst Vergebung eigentlich aus? Was ist das Ziel dahinter?
Ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn das gelingt, ist es eine sehr befreiende Erfahrung. Wobei ich glaube, die allererste Form ist, dass man sich selber vergeben kann. Also, dass ich mir selber vergeben kann, dass ich mit mir selber barmherzig sein kann und sich nicht dauernd das, was man vielleicht verpasst hat oder vermasselt oder ungut gemacht, dauernd vorwirft. Also, ich glaube, dass jeder Mensch, der das erfährt, ich kann etwas ablegen, spürt die Befreiung. Dann zwischenmenschlich erleben wir es ja auch. Man merkt, ich habe mich unglücklich verhalten, ich habe einen Menschen irgendwie betroffen gemacht oder auch verletzt und so. Wenn man dann eigentlich zugesagt überkommt, es ist gut, wie befreiend das wirkt aufs Weitergehen. Und wenn man dann natürlich das auch von Gott her erfährt, wenn man so merkt, so, auch Gott geht mit mir weiter, und zwar auf eine ganz gute Art, und macht man nicht, hat da keine Checkliste oder kein Kerbholz, wo man da jede Verfehlung da irgendwie markiert. Mich dünkt, das Ziel ist auf jeden Fall Befreiung. Und wenn ja Sünde das ist, was uns entfremdet, dann ist ja eben dann Vergebung das, was uns verbindet. Mich mit mir selber, Menschen mit mir, mich mit Menschen und eben auch Gott mit mir, mich mit Gott.
Schön formuliert, wie würdest du
es
sagen?
Ja, also ich würde eigentlich das, wie Niklas das formuliert hat, so unterstreichen. Mir ist vorher einfach noch in den Sinn gekommen, dass es mich manchmal ein bisschen traurig macht, dass die Leute sich so schwer tun mit der Buß, weil ich das als etwas extrem Heilsames und etwas sehr Befreiendes erlebe. Und ich beobachte manchmal, dass mir, ja, dass viele Leute eben nicht mehr an einen Gott glauben, weil ich denke, Vergebung zu empfangen von einer höheren Instanz, wie auch immer man der dann sagt, jetzt, ich sage Vater im Himmel, dass das enorm befreiend ist. Weil wenn das nicht ist, dann tue ich ja weh von mir selber Buß tun. Also wenn ich ja keine höhere Instanz habe. Und dann setze ich mich an diese Stelle an und ich beobachte dann einfach, dass die Menschen entweder sehr unbarmherzig mit sich selber umgehen und viel zu streng sind oder dann ins andere Extrem kippen und dann halt alles ziemlich schnell entschuldigen. Und die Gefahr, dass man dann in Schuldgefühl sich verstrickt und in eine Abwärtsspirale reinkommt, ist doch da. Und das ist etwas, was mich manchmal auch sehr umtreibt. Und ich mich frage, wie können wir neu über die Buße und über die Vergebung reden, weil das etwas Wunderbares ist und etwas, wo unsere Freiheit führt.
Spielt sicher auch der Stolz manchmal ein bisschen rein, oder? Dass man irgendwie so denkt, ja, ich bin schon gut. Und vielleicht auch viele Leute, wenn sie an Buße denken, dass irgendwie eben ein Begriff ist, der ganz weit weg ist und da denkt man so etwas Schweres dabei. Das führt mich auch schon so ein bisschen in die Schlussrunde in die Frage rein, was ist denn eigentlich das Schöne daran, an dieser Buße? Eben, wir haben jetzt gesagt, Buße, schwieriger Begriff. Was ist schön an dieser Buße?
Ich sage mal, das eine ist natürlich das Gefühl von Befreiung. Ich kann etwas ablegen. Du hast ganz am Anfang das Bild vom Rucksack gebraucht. Es ist gut, wenn man nicht immer alles einfach schleppt und weiterschleppt, wo einem nicht wirklich weiterhilft. Darum finde ich, eine Erfahrung ist sicher die, ich kann ablegen, ich werde frei, ich werde leichtfüßig wieder. Und die zweite Erfahrung ist schon ein Energieschub. Also wenn ich an die Hebrecherin denke, wo verwünscht wird und sie sollte gesteinigt werden, auch dort ist es so, dass sie weiss schon, der Ernst der Situation ist ihr klar durch die Männer, die schon Steine haben. Aber Jesus selber macht dir keinen einzigen Vorwurf. Nur eine Frage, wo sind es, die dich angeklagt haben? Und da kommt ein Zuspruch. Nimm dein Leben in die Hand. Gang und nimm dein Leben in die Hand. Wiederhol Fehler nicht. Und das gibt doch einen unglaublichen Schub, oder? Zu sagen, ich habe Gestaltungsfreiheit. Ich hänge nicht einfach auf Not und Gedeih in meinem Verhalten rein. Ich kann etwas ändern. Also Befreiung tut mich sein und die Kraft, die aus dem heraus fließt. Das gibt mir Energie auch Fantasie, auch Kreativität, um mein Leben zu gestalten.
Das würde ich auch so sagen. Und mir gibt es auch Trost in meinem Alltag. Wir können aber immer wieder von Gott zu kommen und aus seiner Gnade rauszuleben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, eben auch auf einem Weg können, voranzugehen von der Barmherzigkeit. Also immer wieder mit mir selber barmherzig zu sein und mit meinem Nächsten barmherzig zu sein. Und ja, eben die Freiheit und die Kraft dürfen zu empfangen.
Da kommt die Schönheit von dem Ritual oder von dem Sakrament sicher raus. Danke vielmals, Barbara Amon-Betschart und Niklas Kuster, für das Gespräch. Am Mikro war Karl Littl. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.